HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Irgendwie jüdisch, so heißt der Blog, in dem die Berlinerin Juna Grossmann seit 10 Jahren über ihr Leben schreibt. Über Bücher und Ausstellungen, über Berlin und die Welt, über Politik und Religion. Andere, auch Nicht-Juden, an ihrem jüdisch geprägten Alltag teilhaben zu lassen, darum geht es Juna Grossmann. Doch die Reaktionen sind nicht nur freundlich. Immer öfter ist Juna Grossmann mit Hass und Vorurteilen konfrontiert. 80 Jahre nach den Pogromen der sogenannten Reichskristallnacht vom 9. November 1938 fragt sich Juna Grossmann heute, ob Juden noch sicher in Deutschland leben können. Ihre eigenen Erfahrungen mit dem alltäglichen Antisemitismus hat sie jetzt in einem Buch aufgeschrieben. Schon Zeit vorbei, so lautet der düstere Titel, der gar nicht zu der eigentlich optimistischen Ausstrahlung der Autorin passen will. Für HR Info das Interview habe ich mit Juna Grossmann gesprochen. Juna Grossmann, wir sitzen uns bei diesem Interview nicht gegenüber. Sie sind mir aus Berlin zugeschaltet, ich kann Sie also nicht sehen, aber ich habe ein Bild von Ihnen vor Augen. Und das ist geprägt von einem freundlichen Lächeln und von 2 langen blonden Zöpfen. Tragen Sie die eigentlich immer?
Ja, seit Jahren. Ich bin einfach faul, also das ist einfach nur, ich mag nicht zum Friseur gehen und das ist am praktischsten.
Okay, weil Zöpfe haben ja auch so ein bestimmtes Image, bisschen brav, ja. Bisschen konservativ, vielleicht auch
bisschen BDM.
Typisch deutsch. Ja, also BDM wollte ich jetzt nicht sagen, aber spielt das für Sie eine Rolle, dieses Image?
Das, also mit den Zöpfen, das kam eigentlich erst später, dass ich darauf angesprochen wurde. Das war eigentlich mal ein Gag und mir hat es dann gut gefallen. Ich habe es behalten und inzwischen sind sie mein Markenzeichen geworden. Weil natürlich so lange Haare hat man auch gewöhnlich nicht mehr in dem Alter. Aber diese ganzen Nebengeschichten, ja klar, ich spiele auch damit. Ich passe ja in kein Klischee.
Und das ist ja was, was bei dem Thema, was uns beschäftigt, auch eine Rolle spielt. Sie beschreiben, dass immer wieder Leute auf Sie zukommen und wenn sie wissen, dass Sie Jüdin sind, sagen, du siehst aber ja gar nicht jüdisch aus. Hat das mit den Zöpfen auch zu tun?
Ja, das bin ich ja schon gefragt worden, als ich noch keine Zöpfe hatte. Mhm. Nee, aber es herrschen tatsächlich merkwürdige Bilder immer noch von Juden, wie die auszusehen haben. Und die haben natürlich schwarze Haare zu haben und dunkle Haut und dunkle Augen und die berühmte Judennase, darauf bin ich auch schon angesprochen worden. Es ist ja absurd, weil ich glaube, ich kenne keinen einzigen Juden oder Jüdin, die irgendwie so aussieht. Mhm. Aber andere offensichtlich, weiß ich nicht.
Aber es gibt ja auch Attribute, mit denen sich Menschen ganz bewusst selbst entschieden als Jude oder Jüdin zu erkennen geben. Die Kippa als Kopfbedeckung religiöser jüdischer Männer oder Kettchen mit dem Davidsstern. Mhm. Tragen Sie sowas?
Ja, trage ich auch. Das ist mir auch wichtig. Ich habe es eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Auch aus dem Grund, weil ich nicht mehr angesprochen werden wollte. Weil ich das, es wurde mir auch etwas zu anstrengend. Und bei mir war dann tatsächlich eine andere Autorin, Bloggerin der Auslöser, die dann gesagt hat, so, das ist jetzt auch mein Statement und damit gehe ich auch mit anderen Marginalisierten mit und zeige mich eben offen. Und das hat mich wieder angespornt, das zu machen. Und hat man eben mal Gespräche, aber eigentlich hält es sich im Rahmen.
Aber es ist nicht gefährlich, wie manchmal gerade mit Blick auf Berlin behauptet wird, dass sozusagen erkennbar als Jüdin oder Jude über die Straßen zu laufen in manchen Vierteln eine bedrohliche Situation sein kann?
Ja, die Frage ist ja auch immer, wenn die Frage kommt, in manchen Vierteln, wenn wir uns die Übergriffe angucken, sind es vermutlich genau die Viertel, wo man nicht damit rechnen würde, also die gut bürgerlichen. Aber natürlich ist es immer ein Risiko, weil es immer dumme Menschen gibt, die darauf reagieren. Und wir haben genügend auch physische Übergriffe, nicht nur auf Männer, auch auf Frauen. Nicht nur in Berlin, aber sehr viel in Berlin. Aber wir haben ja gleichzeitig auch die Übergriffe auf Menschen, die sich eben nicht so verstecken können, in Anführungsstrichen, wie wir es könnten. Also wenn wir einfach die Kippa abnehmen oder den Stern ablegen.
Also Menschen, die tatsächlich an Hautfarbe oder sowas
haben. Genau, die eine andere Hautfarbe haben, die eben vielleicht sichtbar behindert sind, die erleben ganz andere, ganz schlimme Sachen. Und es wird sehr oft, habe ich den Eindruck, eben gar nicht so sehr gesehen. Oder nehmen Sie die Frauen, die Muslime, die ihr Kopftuch tragen. Was die erleben, ist jetzt auch nicht so sehr viel anders. Mhm. Und es ist alles schrecklich.
Juna Grossmann, Sie sind Mitte der 70er Jahre im Osten Berlins geboren, also DDR damals. Religiosität war eher verpönt. Auch in Ihrer Familie spielte die jüdische Tradition kaum eine Rolle. Wann haben Sie angefangen, das Judentum für sich zu entdecken?
Die berühmte Wurzelsuche. Wobei ich sagen muss, bei uns in der Familie spielt die Religion schon in dem Sinne eine Rolle, im Gegensatz zu vielleicht dem Standard-DDR-Bürger, dass sie schon gelehrt wurde. Also meine Mutter hat da sehr großen Wert drauf gelegt, dass ich Bescheid weiß, was ja auch nicht gewöhnlich war in der DDR. Mhm. Und dass ich mich eben auskenne in den Religionen. Und ich habe einfach irgendwann Spätpubertät, also nach der Schule, nach dem Abitur angefangen.
Auch nach
der
Wende. Ein
bisschen rumzuschauen, nach der Wende, weit nach der Wende. Also kurz nach der Wende bin ich auch zum Konfirmandenunterricht gegangen, weil mich das interessiert hat. Das war nicht mein Weg und habe dann aber immer weiter gesucht. Habe mir im Buddhismus angeguckt, im Islam, alles Mögliche. Bloß das Judentum war irgendwie, weiß ich nicht warum. Und mich hat dann tatsächlich ein Freund einfach mal mitgenommen in die Synagoge. Und das war dann der Weg wieder zurück zu den Wurzeln und die Stimmen einfach auch. Das musste so sein, um komplett zu werden.
Das Interview mit Juna Grossmann in HR Info. Sie haben das Stichwort Blog schon genannt. Auch Sie sind bekannt geworden mit einem Blog, der heißt Irgendwie Jüdisch. Das ist etwas, was Sie neben Ihrer hauptamtlichen Tätigkeit in Gedenkstätten und Museen in Berlin vor 10 Jahren gestartet haben. Und Sie schreiben darin über Ihr Leben, über Bücher, über Ausstellungen, über die Stadt, über politische und religiöse Fragen. Wie kamen Sie drauf, einen Blog zu machen?
Damals, als ich angefangen habe, gab es einige jüdische Blogs. Und das war so ein bisschen Inspiration, weil ich den Eindruck hatte, aus Berlin gibt es nicht so richtig was. Und ich war einfach auf dem Weg. Ich wollte einfach schauen, irgendwie, was gibt es so, was bewegt mich in der Stadt. Habe jüdische Spuren gesucht, habe ja einfach auch darüber geschrieben, wie man als Jude in Berlin leben kann oder nicht leben kann. Und ganz am Anfang war immer mein Thema der Umgang mit dem liberalen Judentum in Deutschland, weil ich da schon dezidierte Erlebnisse hatte, dass damals ich eben auch schon gesagt habe, dass ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn die Rabbinerin eben eine Frau ist und kein Mann. Und es ist noch nicht so ganz alltäglich. Es wird besser in Deutschland, definitiv. Aber damals kamen dann auch so Sachen, dass mir gesagt wurde, ja, dann bist du ja nicht richtig jüdisch, wenn du auch Frauen akzeptierst. Und so ist auch der Titel entstanden dann. Also irgendwie war ich dazwischen und mit den Jahren hat sich einfach entwickelt. Also es ist noch ein ganz klassischer Blog, wie aus der Anfangszeit des Bloggens, wo eben alles drin ist, was mich so bewegt.
Wenn Sie sagen, so die Debatte über das liberale Judentum, dem Sie sich zugehörig fühlen, ist für Sie ein Thema, das ist ja wahrscheinlich eher eine innerjüdische Diskussion. Denken Sie bei Ihrem Blog vor allem auch an jüdisches Publikum oder an alle?
Ich habe ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, an wen ich schreibe, weil ich wundere mich immer noch, dass ich gelesen werde. Also ich finde das immer noch eine ganz große Ehre und eine ganz große Verantwortung. Und eigentlich schreibe ich ganz normale jüdische Deutsche, die ja über die Dinge, die sie mich bewegen. Und natürlich ist die Debatte liberales Judentum hauptsächlich eine innerjüdische Debatte. Aber andererseits finde ich, warum muss denn alles innen sein, wenn man es auch nach außen transportieren kann und dadurch eben auch mehr Kenntnis vielleicht im besten Fall vermitteln kann, dass eben Judentum nicht nur die Herren mit den langen Bärten sind und den schwarzen Mänteln, sondern eben viel mehr. Und eben auch, ja, welche Rolle spielen Frauen im Judentum? Natürlich, also darüber muss man auch immer noch sehr viel reden. Das ist auch alles noch nicht so ganz selbstverständlich überall.
Sie haben ja den Blog am Anfang aus der Anonymität herausgeschrieben. Mittlerweile steht Ihr Name im Impressum, das heißt, Sie treten damit öffentlich auch als Jüdin auf und Sie bekommen Reaktionen, die nicht nur positiv sind. Da ist auch viel Hass an Kommentaren dabei, Drohungen. Wie gehen Sie damit um?
Schön wäre, wenn ich sagen könnte, ich habe mich dran gewöhnt. Ich gewöhne mich da überhaupt nicht dran. Jeder dieser Briefe ist ein Stich. Und das macht letztendlich auch die Masse, die kommt. Natürlich kann ich es irgendwie intellektuell mir immer versuchen zu erklären. Aber die Leute wollen mich treffen und wahrscheinlich nicht mal mich als Person, sondern eben irgendwie irgendwen, der jüdisch ist. Sie schaffen es auch im ersten Moment, aber letztendlich erreichen sie nur eins, dass ich eben weitermache. Und das ändert natürlich aber trotz allem den Blick auf die Menschen. Also das glaube ich, kann jeder sein, meinem Blick. Ich bin weniger vertrauensvoll und bin vorsichtiger geworden. Auch im realen Leben natürlich, weil einfach, es kommen ja Sachen von Leuten, von denen man das nicht vermuten würde. Also diese ganzen alten Bilder, die ich mal hatte, dass vielleicht ein Studium hilft gegen den Hass oder so. Das ist einfach alles vorbei.
Also eigentlich auch gebildete rechne ich, Akademiker.
Ja, genau. Das ist eine Illusion.
Antisemitisch.
Genau. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, die sind in der Mehrheit.
Dabei geht es Ihnen ja mit dem Blog eigentlich um Kommunikation. Also man kann jeden Ihrer Beiträge kommentieren und da sind durchaus auch kontroverse Positionen. Sie diskutieren da auch mit den Leuten. Wie geht das überhaupt noch in Zeiten, in denen das Internet ja auch so ein Medium geworden ist, in dem Leute wirklich auch ihren Hass abladen?
Also ich moderiere die Kommentare. Ein paar Sachen werden reingestellt. Viele Sachen stelle ich gar nicht rein, weil ich nicht will, dass wirklich dieser völlig ungefilterte Hass zu sehen sind. Ich habe nicht mehr den Eindruck, dass man mit diesen Menschen wirklich diskutieren kann. Also dass da irgendwie auch ein Wille ist, verstehen zu wollen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich einen Zugang finden könnte, dann tue ich das auch noch. Und das passiert auch hauptsächlich auf Twitter. Aber andererseits, ich habe auch ein anderes Leben. Also ich kann mich nicht nur und will mich nicht nur damit beschäftigen müssen. Und deshalb merke ich jetzt auch immer mehr, und darüber bin ich unsagbar dankbar, dass andere Leute einschreiten, also dass andere Leute anfangen zu diskutieren und ich mich da quasi zurücknehmen kann und der Blog dann irgendwie auch eine Art Forum wird.
Irgendwie jüdisch heißt dieser Blog von Juna Grossmann. Sie ist zu Gast in HR Info, das Interview. Frau Grossmann, für diese Sendung haben wir immer unsere HR Info Interviewbox dabei. Die sehen Sie jetzt nicht. Ich klappe aber damit so eine Plastikkiste. Da sind immer kleine Überraschungen drin, aber weil Sie das jetzt nicht sehen und anfassen können, kommt aus der Box ein Ton heraus. Können Sie diesen Ton irgendwie zuordnen?
Ja, ich wollte Sie gerade fragen, haben Sie es mal versucht? Schofarblasen, ich glaube, das ist das Schwierigste, was es gibt.
Das ist so ein Widderhorn, wo man reinbläst.
Genau, genau. Und es wird an den hohen Feiertagen geblasen. Es ist auch eine Pflicht, dass man das hören muss. Ich bewundere jeden, der da einen Ton rauskriegt. Also es gibt es in ganz klein tatsächlich auch einfach so für die Vitrine zu kaufen und gibt es in unsäglichen Längen und wunderschön und ja, so eine Erinnerung an die alten, sehr, sehr alten Zeiten.
Irgendwie. Löst das bei Ihnen auch etwas aus?
Ja, mein Herz schlägt dann schneller. Also das kommt ein bisschen Herzpochen und ganz viel Wärme zu Hause.
Solche Rituale und Gebräuche des Judentums, Feiertage und Alltagsleben zu vermitteln, das ist Ihnen ja ein Anliegen, nicht nur in Ihrem Blog. Sie engagieren sich auch in einem Projekt, das Begegnungen mit real existierenden Juden überhaupt erstmal möglich machen will. Das hat einen sehr lustig provokanten Namen, das heißt nämlich Rent a Jew, also miete einen Juden. Frau Grossmann, kann man Sie da auch mieten? Und wenn ja, für was?
Ja, man kann mich, man kann aber auch, glaube ich, inzwischen 90 andere Jüdinnen und Juden bundesweit mieten, in Anführungsstrichen. Und mieten ist schon wieder irreführend. Es ist natürlich kostenlos. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und gehen hauptsächlich in Schulen. Also so Gruppen können uns mieten. Dann kommen wir meist zu zweit, wenn wir zwei Referentinnen pro Ort haben. Und dann kann man letztlich alles fragen, was man will. Wir erzählen natürlich Sachen, aber der Grundsatz ist, es gibt keine Tabus. Man kann alles fragen, was man schon immer mal fragen wollte. Und es ist ein einfach tolles Projekt, glaube ich, für alle Seiten.
Was begegnet Ihnen da, wenn jetzt zum Beispiel eine Schulklasse einfach mal ungefiltert drauf losfragt?
Ja, da, also ich glaube, so bei mir die Highlight-Frage ist tatsächlich, wie hält eine Kippa? Also nicht nur bei Schülern, sondern auch bei Erwachsenen. Inzwischen weiß ich es auch, ich trage ja keine, aber ich muss da auch mal fragen, natürlich, da ist immer eine Haarklammer dabei. Aber ich bin auch schon natürlich gefragt worden, ob ich das nicht einfach alles verstecken will und das ablegen will, weil es dann einfacher ist. Aber vor allen Dingen merke ich gerade bei Schülerinnen und Schülern eine ganz, ganz große Unvoreingenommenheit, eine ganz große Neugier, die einfach toll ist.
Gerade diese persönlichen Begegnungen mit wirklich heute hier lebenden Juden möglich zu machen, trägt das aus Ihrer Sicht dazu bei, Antisemitismus auch zu überwinden oder gar nicht erst entstehen zu lassen?
Also wir hoffen es. Also wir wissen es natürlich nicht. Das Rent a Jew gibt es ja jetzt auch noch nicht so lang, dass wir da eine Langzeitstudie machen könnten. Aber ich merke schon sehr oft, auch aus den Zuschriften, die ich bekomme, natürlich, die wenigsten Menschen kennen wirklich Juden oder haben mal jemanden kennengelernt. Das geht ja auch rein statistisch überhaupt nicht. Wenn wir überlegen, wir sind knapp unter 100.000 Jüdinnen und Juden in den Gemeinden. Insgesamt schätzt man in Deutschland knapp 200.000 Juden. Also das kann man sich ja ausrechnen, wie groß die Chancen sind, auf jemanden zu treffen, der sich dann auch noch zu erkennen gibt, natürlich. Mhm. Aber das Bedürfnis ist da und das Bedürfnis ist ganz groß. Und ich glaube, auch einer der anderen Sprüche, die wir haben, ist ja, deinen Ersten vergisst du nie.
Gemeint ist deinen ersten Juden, den du triffst.
Ja, genau. Mhm. Und da hoffen wir natürlich, dass wir einen positiven Eindruck hinterlassen können und das vielleicht ein bisschen prägt.
Juna Grossmann in HR Info, das Interview. Neben Ihrem Blog Irgendwie Jüdisch haben Sie jetzt auch ein Buch herausgebracht, Schonzeit vorbei, heißt es, das Leben mit dem täglichen Antisemitismus. Und da schildern Sie ganz viele persönliche Erfahrungen, die mich überrascht haben, weil sie an Orten passieren, wo man damit oder wo ich zumindest damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Sie haben zum Beispiel lange im Jüdischen Museum in Berlin gearbeitet und ausgerechnet da von Besuchern Antisemitismus erlebt. Wie hat sich das geäußert?
Ja, es hat sich hauptsächlich in sehr dummen Sachen geäußert. Also der Klassiker eben, wenn man die Jacke an der Garderobe abgeben muss oder die große Tasche, dass uns dann gesagt wurde, das sei jetzt die Rache für den Holocaust, dass die Gäste das machen müssen. Im ersten Moment denkt man erstmal, es kann ja nicht wahr sein, aber es ist ja nicht nur einmal passiert, es ist einfach regelmäßig passiert.
Also etwas ganz Normales, was in jedem Museum passiert, ist in einem jüdischen Museum plötzlich eine Zumutung für die Leute.
Weil das jüdische Museum natürlich dann auch wieder im Blick dieser Gäste dem Zentralrat gehört und den Gemeinden, dass es ein ganz normales staatliches Museum ist, eine Bundesstiftung, das spielt da wenig eine Rolle. Ich habe auch in den Argumentationen gemerkt, die Leute haben da kein Interesse. Sie kommen eben mit ihrem festen Bild und mit dem festen Bild, dass natürlich in einem jüdischen Museum auch nur Juden arbeiten können. Deshalb wurde jeder, also man hat ja nicht vorher gefragt, irgendwie sind Sie Jude, dann lasse ich das jetzt mal ab, sondern es wurde jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht und wir waren in dem Team sehr wenige Juden. Es ist eben eine Projizierung und das war dann der einfachste Weg, vermute ich.
Was mich am meisten erschüttert hat in Ihrem Buch, ist das Kapitel über einen Ausflug mit Studienfreunden, den Sie unternommen haben. Und schon gleich am ersten Abend kam es zum Eklat, als eine Kommilitonin von Ihnen plötzlich erfuhr, dass Sie Jüdin sind.
Ja, Silke ist dann, man kann es gar nicht anders sagen, ausgerastet. Eigentlich hatten wir gedacht, wir machen ein schönes Abendessen. Es war Freitagabend. Wir hatten Schabbat oder ich hatte Schabbatkerzen angemacht, aber das war eben nie ein Thema. Es war einfach, meine Freundin hat sich das gewünscht, auch dass wir die Schabbatkerzen machen. Und so kam es letztendlich ja raus, dann kam das Gespräch darauf und Silke hatte ein Bild vom Judentum, was eben ein grundsätzlich frauenfeindliches Bild sei und schrie mich regelrecht den ganzen Abend an. Ich kam gar nicht zu Wort und konnte gar nichts sagen, weil Judentum für mich genau das Gegenteil ist. Das Judentum, das ich lebe, ist eben ein sehr, sehr, sehr gleichberechtigtes Judentum. Das sagte ich ja schon. Also für mich ist selbstverständlich, dass es Rabbinerinnen und Kantorinnen gibt. Das ist für mich selbstverständlich. Das ist Alltag. Aber bei Silke hat es, die hat mich ja nicht zu Wort kommen lassen. Also es gab keine Argumentation. Aber eigentlich, was ich am schwierigsten daran fand, dass danach die Freundschaft, wir waren ja mehrere, kaputt gegangen ist. Also ich blieb tatsächlich nur noch meine Freundin und auch die anderen, die dabei waren, die jetzt da gar nicht Silke zugestimmt haben. Also man hat mich einfach danach auch gemieden. Und das ist eine Erfahrung, die man nicht so gerne macht.
Schonzeit vorbei heißt dieses Buch. Und das ist, finde ich, dann doch bei allem Positiven, was Sie jetzt berichten, von Begegnungen, die Sie initiieren, ein sehr düsterer Titel, weil er auch ausdrückt, es ist jetzt für Juden in diesem Land wirklich gefährlich geworden. Und das letzte Kapitel Ihres Buchs heißt dann auch noch Gehen oder Bleiben. Ist das für Sie tatsächlich eine offene Frage? Ob Sie Deutschland oder Ihre Stadt Berlin irgendwann verlassen?
Ja, es ist definitiv eine Frage geworden. Also es war nie für mich eine Frage. Ich überlege immer, seit wann es eigentlich jetzt so definitiv da ist. Wir haben diesen Bruch 2014, dieses Jahr wird, glaube ich, jeder irgendwo in irgendeinem Gespräch mal nennen, wo wir das erste Mal oder ich ganz besonders auch physische Angst hatten. Das waren die Demonstrationen gegen den Gaza-Konflikt 2014, in dem aber generell gegen Juden, gegen die deutschen Juden gehetzt wurde, darauf aufgerufen wurde, die ins Gas zu schicken und es ist nichts passiert. Also es ist einfach, konnte so passieren.
Ist das speziell auch Antisemitismus, der aus muslimischen Kreisen kommt oder der von Muslimen
geäußert wird? Ja, es war dort sicherlich in diesem engen Zusammenhang so, aber das sind ja auch Argumente, die wir aus allen Bereichen hören. Also da ist die Herkunft oder die Religion spielt überhaupt keine Rolle. Die Argumente gleichen sich überall. Mhm. Also ich mag auch überhaupt nicht unterscheiden wollen zwischen muslimischen und also sowieso muslimischen. Das sind einige Muslime, die so reden, aber die Mehrheit ist ja überhaupt nicht so. Also die muss man ja auch mal im Blick behalten. Mhm. Aber das war damals tatsächlich so eine Zäsur in meinem Leben. Ich habe gemerkt dort auch eben, dass Leute tatsächlich weggegangen sind, Deutschland verlassen haben. In dem Moment selber fand ich das noch übertrieben und habe gedacht, na mal abwarten. Aber es schien mit jedem Jahr mehr zu werden, was passiert ist und was offen eben gegen Jüdinnen und Juden geschehen ist. Und irgendwann stand die Frage, okay, wir müssen jetzt wenigstens mal ernsthaft darüber reden. Was können wir machen? Wohin können wir gehen? Was gibt es für Alternativen? In einem Hintergrund, dass man ja gar nicht will. Ich will ja nicht weg. Ich bin ja extra wiedergekommen aus den USA.
Wo Sie mal gelebt hatten. Und dann hatten Sie Heimweh nach Deutschland, nach Berlin.
Genau.
Jetzt wird ja in diesen Tagen der 9. November begangen. Zum 80. Mal jährt sich das Datum der sogenannten Reichskristallnacht, die 1938 für viele deutsche Juden dann wirklich so der letzte Anlass war, zu sagen, wir verlassen das Land. Was wäre für Sie eine Grenze, wo Sie das Gefühl haben, jetzt geht es wirklich nicht mehr, jetzt muss ich gehen?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe vor Jahren mal gesagt, dass das für mich die Grenze wäre, wenn jüdische Einrichtungen angegriffen werden. Inzwischen haben wir, glaube ich, im Durchschnitt jeden Tag einen Übergriff auf eine Synagoge oder einen Friedhof und so weiter. Ich bin immer noch da. Ich sage keine Grenzen mehr. Ich glaube, es ist dann einfach das Gefühl, dass ich denke, ich kann auch nichts mehr tun, weil ich empfinde es als meine Bürgerpflicht, dass ich etwas gegen den Hass allgemein tue und eben da auch ein sehr deutliches Zeichen setze. Da geht es nicht nur um Antisemitismus. Ich denke aber eben, wenn ich das Gefühl habe, okay, es geht jetzt um mein Leben oder es bringt wirklich alles nichts mehr, dann bin ich weg. Und ich bin leider eben nicht die Einzige. Es ist heute ein ganz normales Gesprächsthema zwischen Jüdinnen und Juden, wo man hingeht. Also es ist einfach eine Tatsache, dass wir nicht unbedingt hier bleiben werden können.
Und trotzdem strahlen Sie diese Tatkraft, diesen Optimismus aus mit allem, was Sie tun. Ich kriege das nicht so ganz zusammen.
Ich glaube, das ist familiär bedingt. Ich komme aus einer Familie, wo man einfach nicht die Klappe gehalten hat. Meine Mutter war politisch gegen die DDR. Das verbindet auch eine nicht so schöne DDR-Kindheit. Aber sie hat einfach immer gesagt, wenn Dinge nicht gehen, so bin ich aufgewachsen, dass ich sowas gehört, dass man das tun muss. Ich hatte den Großonkel, der für mich sehr wichtig war, der vom Arbeiteraufstand in der DDR bis eben dann zu den Montagsdemonstrationen in Leipzig immer dabei war und auch, soweit ich weiß, in seinem Arbeitsleben nie still war und immer kritisiert hat. Bis eben hin zu meinem kommunistischen Urgroßvater, der letztendlich ja auch ermordet wurde von den Nazis. Also ich denke, das ist einfach so eine Familientradition, die gar nicht erwartet wird, aber die irgendwie in uns drinsteckt. Ich kann einfach meine Klappe nicht halten.
Wenn Sie sagen, die Frage gehen oder bleiben, stellt sich für Sie immer stärker. Könnten Sie sagen, was passieren müsste, damit Sie eindeutig sagen können, ich fühle mich hier in Deutschland sicher und akzeptiert und bleibe hier?
Wenn dieses Seltsame, was immer stärker wird, das ist mein Eindruck, diese Fragen, aber es muss ja einen Grund geben, warum die Juden so gehasst werden. Und diese Frage wird immer lauter, denn es gibt keinen Grund. Es hat noch nie einen Grund gegeben. Menschen haben sich Dinge zurechtgebastelt, weil ihnen Juden nicht passten. Aber diese Frage muss einfach aufhören und es muss einfach wieder ein gesellschaftlicher Konsens sein, dass Hass einfach nicht geht. Es gibt keinen Grund, einander zu hassen. Auch wenn man sich fremd ist, kann man das immer noch als Bereicherung sehen oder sich zumindest fernhalten. Aber dieser ungefilterte, permanente Hass, wie er immer lauter und immer deutlicher wird und vor allen Dingen das immer größere Glauben an irgendwelche Fake News und Verschwörungstheorien, was ich immer mehr beobachte. Also ich finde, wir müssen schleunigst die Kurve kriegen. Das ist höchst gefährlich und ein Anfang war mit Sicherheit die Demonstration unteilbar, auch wenn es dort auch viele Abers gab auf dieser Demonstration. Aber es war einfach mal ein Zeichen und ich hatte ein wenig das Gefühl, dass viele Menschen begriffen haben, dass es eben nicht mehr eine Frage der Minderheiten ist, dass die sich darum kümmern müssen, um ihre Probleme, sondern dass es unser aller Problem ist und dass wir einfach alle anpacken müssen und uns nicht mehr bequem in unsere Fernsehsessel zurückziehen können, weil uns da ja nichts passiert. Es kann jedem jederzeit ganz schnell was passieren.
Juna Grossmann in HR Info, das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich nach Berlin. Ihren Blog findet man unter dem Titel Irgendwie Jüdisch im Netz und Ihr Buch heißt Schonzeit vorbei über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus, erschienen bei Drömer. Damit ist Juna Grossmann zurzeit auch auf Lesereise. Diese Sendung, das Interview in HR Info, finden Sie als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.